Ja, sehr verehrte Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zur 14. Sitzung des Rates in dieser Periode. Dann kommen wir zu den Beratungspunkten der Fraktionen bzw. Gruppen oder einzelner Ratsmitglieder. Da haben wir als erstes einen Antrag der FDP-UWG-Gruppe 4.1, da geht es um Ampelschaltung. Herr Haskamp.
Das war das erste Mal, dass ich sozusagen als Erster in der Ratssitzung reden darf. Frau Oberbürgermeisterin, Herr Ratsvorsitzende, meine Damen und Herren. Am 9. Februar 2023 hat ein LKW-Fahrer eine 57-Jährige auf ihrem Rad beim Abbiegen von der Römer-Esch-Straße in die Elbestraße überrollt. Beide hatten nach einer gemeinsamen Rotphase grün. Der LKW-Fahrer hat der Radfahrerin folglich die Vorfahrt genommen. Im Mai vergangenen Jahres hat ein Sattelzug auf der Tannenburgstraße beim Abbiegen in die Weberstraße einen Radfahrer übersehen, ihm die Vorfahrt genommen und lebensgefährlich verletzt. Wochenlang kämpfte er um sein Leben und Gott sei Dank ist er nicht verstorben. Das Unfallgutachten wurde im letzten Monat veröffentlicht. Meine Damen und Herren, die sind nur zwei schreckliche Unfälle in Kreuzungsbereichen bei Abbiegevorgängen zwischen Radfahrer und LKW. Ja, wir haben schon Maßnahmen beschlossen, wir müssen nur sofort handeln. Am 20.02.23 kam es an der Kreuzung Atterstraße, Wersener Straße zu einem Rechtsabbiegeunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem PKW. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt. Am 6.02.23 ist es zu einem Abbiegeunfall in Atter auf der Professor-Porsche-Straße zwischen einem Radfahrer und LKW gekommen. Weitere Beispiele nur in diesem Jahr. Die Situation ist ernst. Wir müssen sofort handeln. Die Stadtverwaltung hat im letzten Jahr an mehreren Wallkreuzungen reagiert und einzelne Fahrtrichtungen vor Kreuzungen mit eigenen Abbiegespuren und oder eigenen separaten Grünphasen für Radfahrer ausgestattet. Ein Anfang für mehr Verkehrssicherheit für Radfahrer und Autofahrer gleichermaßen. An der Kreuzung Römer-Esch-Straße, Elbestraße wurde nach dem schweren Unfall die vorgeschaltete Grünphase für Radfahrer um ein paar Sekunden verlängert. Eine für Radfahrer vom Individualverkehr abgekoppelte Grünphase hätte den tödlichen Unfall verhindert. Lastenräder, Pedelecs, E-Bikes, Gravelbikes, Trekkingräder, alle haben eins gemeinsam, unterschiedliche Geschwindigkeiten, die für Auto- und Lkw-Fahrer gerade im laufenden Verkehr schwer einzuschätzen sind, egal ob sie sich im toten Winkel befinden oder nicht. An einigen Kreuzungen haben wir in der Vergangenheit die Situation für alle Verkehrsteilnehmer durch Arras-Aufstellstreifen verbessert, wo die Radfahrer auch durch ein paar Sekunden Vorrangschaltung der eigenen Ampel früher in die Kreuzung fahren. Bei fließendem Verkehr funktioniert dies nicht, was gestern in der NOZ auch Dirk Oder aus dem Fachbereich Geodaten zugibt. Dies untermauert unseren Antrag heute. Wir beschließen daher im Stadtrat den Antrag der UWG-Gruppe, der durch den Schwerlastverkehr betroffenen Kreuzungen als Gefahrenpunkte definiert und für den Radfahrer mittels separater Ampelschaltung sicherer machen soll. Ausreden wie Personalknappheit, Kosten für Nachrüsten von Ampeltechnik oder kürzere Grünphasen für den Individualverkehr lassen wir nicht mehr gelten. Auch ein "Es läuft schon, es ist schon alles im Fluss" funktioniert nicht mehr. Wir wollen keine Todeskreuzungen in Osnabrück. Wir müssen Osnabrück zu einer der sichersten und attraktiven Städte für Radfahrer in Deutschland machen. Ein guter Weg, den Model Split zu erhöhen, Osnabrücks Lebensqualität zu erhöhen und den Klimaschutz zu stärken. Wir müssen sofort handeln. Geben Sie sich einen Ruck und stimmen Sie dem Antrag der FDP-UWG-Gruppe zu. Dankeschön.
Schönen Dank, Herr Haskamp. Jetzt kommt Herr Seliger, der spricht für den Änderungsantrag der Gruppe.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen. Jeder erneute Abbiegeunfall, bei dem Radfahrende von Lkw verletzt oder gar getötet werden, die sind furchtbar und bewegen uns und mich sehr. Der FDP-Antrag adressiert also ein wichtiges Thema und hat eine gute Intention, die wir gerne aufgreifen und unterstützen. Der Impuls, sofort an den Stellen des letzten Unfalls Verbesserungen zu schaffen, ist bei allen von uns da, auch bei mir. Ich bin jedes Mal wieder vom menschlichen Leid betroffen, fahre an Unfallorte, suche nach Ursachen und nach Möglichkeiten, wie wir Sicherheiten schaffen können. Ich habe mir die Kreuzung Römer-Esch- und Elbestraße angeschaut, genau wie die gleichgeschaltete Kreuzung am Mühleneschweg. Die Gestaltung dort ist symptomatisch für fast alle Kreuzungen in unserer Stadt, die vor allem für die Schnelligkeit und Leichtigkeit des motorisierten Verkehrs ausgerichtet wurden und deswegen oft für den Fuß- und Radverkehr gefährlich sind. Damit zeigt sich bereits das Grundproblem. Die bisherigen Unfallkreuzungen sind eben nicht nur an schwerverkehrlastigen Routen. Sie haben selber die Beispiele genannt, Weberstraße oder Natrupperstraße. Ein rein am Schwerlastverkehr orientiertes Vorgehen deckt also bei weitem nicht alle Gefahrenpunkte ab. Außerdem haben wir im Rat bereits die Ad-hoc-Maßnahmen am Wallring für mehr Sicherheit von Radfahrern beschlossen. Das schließt die Anpassung von Ampeln an den Kreuzungen mit hoher Fahrraddichte ein. Davon sind bereits die Ampeln am Juridikum oder an der Volkshochschule fertiggestellt. Weitere, zum Beispiel am Berliner Platz, folgen zeitnah. Zusätzlich dazu sind die Änderungen weiterer Ampelschaltungen außerhalb des Walds bereits beschlossen. Beispiel Römer-Esch-Straße und B68. Im Zuge von laufenden anderen Baumaßnahmen ändert die Verwaltung an betroffenen Kreuzungen ebenfalls die Gefahrenstellen. Die kurzfristigen Schaltungsanpassungen, wie zum Beispiel eine Unfallkreuzung, haben sie ebenfalls genannt. Wir haben also eine Herausforderung bei der Umsetzung, nicht bei der Beschlusslage. Eine zusätzliche Ermittlung von Schwerpunktkreuzungen des Lastverkehrs würde die Planungsteam in der Verwaltung mehr belasten und die laufenden Vorhaben weiter verzögern. Die Daten sind aktuell nicht vorhanden und müssten von den Verwaltungsmitarbeitenden aufwendig erhoben werden. Wir wollen mehr Sicherheit für die Menschen, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad in unserer Stadt unterwegs sind. Dabei ist der wirksame Einsatz der knappen Verwaltungskapazitäten für einen zügigen Fortschritt entscheidend. Deswegen ist ein priorisiertes Vorgehen ohne Zusatzaufwand unser Vorschlag. Zuerst am Wallring mit hohem Radverkehrsaufkommen die Kreuzung für Fuß- und Radverkehr sichern, dann an den Ein- und Ausfallstraßen, die generell einen hohen Schwerlastanteil haben, die Sicherheitsanpassung fortsetzen. Getrennte Grünphasen sind dabei der bevorzugte Weg und die Sicherheit von zu Fuß gehenden und Radfahrenden wird bei Entscheidungen priorisiert. Wie bereits in der Vergangenheit wäre es auch hier von der FDP richtig gewesen, diesen Antrag im fachlich zuständigen Stadtentwicklungsausschuss zu stellen und nicht im Rat. Der STUR findet in einer Woche statt, das wäre also wieder mal möglich gewesen. Die weitere inhaltliche Diskussion und die Anträge möchten wir gerne dorthin verweisen, ohne zusätzlichen Aufwand für die Verwaltung zu generieren. Zum Schluss möchte ich etwas Wichtiges bewusst machen. Wir dürfen uns alle nicht der Illusion hingeben, mit einfachen Maßnahmen und Anträgen 60 Jahre Ausrichtung von Osnabrück auf den Lkw- und Autoverkehr innerhalb von 2 Jahren vollständig und schnell zu ändern. Sicherheit und Gleichberechtigung von Radfahrenden, zu Fuß gehenden, Bussen und dem motorisierten Individualverkehr herzustellen, das bleibt eine Mammutaufgabe. Dafür braucht es außer Geld und Fachleuten auch leider mehr Zeit, als uns allen lieb ist. Das sollte allen Fraktionen für den seriösen Umgang, den dieses Thema verdient hat, verinnerlichen. Vielen Dank.
Bevor ich in der Rednerliste weiter fortfahre, hatte Herr Otte sich gemeldet.
Frau Oberbürgermeisterin, Herr Ratsvorsitzender, meine Damen und Herren, ein Teil ist auch schon gesagt worden. Wir sind ja in der Verwaltung dabei, diese Kreuzungen zu verbessern. Es ist allerdings eben nicht so banal, dass ich einfach mal hingehen kann, die Ampelschaltung ändere und damit ist die Sache erledigt. Sondern wir sind in einem Team unterwegs, was die Kreuzung einzeln betrachtet. Es sind Richtlinien zu beachten, es sind viele Dinge zu klären und vor allen Dingen, wir haben im letzten Jahr ungefähr alleine 70 Steuergeräte ausgewechselt, die notwendig sind, um die Kreuzung überhaupt an getrennte Ampelschaltungen anpassen zu können. Und ich finde es schade, dass über den Antrag der FDP so ein bisschen suggeriert wird in der Öffentlichkeit, wir müssen nur einen Antrag stellen und schon flutscht die ganze Sache und morgen ist alles erledigt. Das darf auf keinen Fall passieren, denn dann ist die Öffentlichkeit wieder in die Irre geführt. Es ist ein aufwendiger Prozess, das hinzukriegen. Wir sind dabei, wir machen als erstes den Wallring, wir machen dann die Einfallstraßen. Ich glaube, dass wir damit auch die Hauptkreuzungen im Griff haben. Wir werden uns dann an die weiteren Kreuzungen machen, wo wir wissen, dass Lkw-Verkehre fahren. Sie haben eben selbst die Beispiele gebracht, dass wir eigentlich an alle Kreuzungen heran müssen, weil wir überall aufgrund von Lieferketten und ähnlichen Dingen überall mit Lkw-Verkehr rechnen müssen. Das ist die Hauptgefahrenquelle. Aber auch selber hat Herr Haskamp eben Unfälle erläutert und aufgezählt, wo es eben keine LKWs waren, sondern PKWs. Also das heißt, wir müssen im Prinzip an alle Kreuzungen ran. Und was ich sehr begrüße, ist, dass Herr Haskamp auch darauf hingewiesen hat, dass die Leistungsfähigkeit für den motorisierten Individualverkehr nicht der Maßstab sein kann, wenn wir uns an die Verbesserungen der Kreuzungen heranmachen. Ich glaube, es muss noch allen bewusst werden, dass eine eigene Ampelschaltung für Radverkehr immer grundsätzlich zur Reduzierung der Leistungsfähigkeit dieser Kreuzungen führt. Wir müssen alle Verkehrsteilnehmer sicher über die Kreuzungen bringen und dafür haben wir pro Minute 60 Sekunden. Und das ist einfach ein Rechenbeispiel, dass wenn ich einer Gruppe mehr Zeit gebe, dass dafür dann für andere weniger zur Verfügung steht. Und da hoffe ich dann auch, wenn wir das alles so tun, dass das auch in der Öffentlichkeit auch von Ihnen allen mitgetragen wird. Denn natürlich ist die Betroffenheit nach jedem Unfall äußerst groß, auch Herr Seliger hat das eben gesagt, aber leider verschwimmt die dann so langsam mal wieder und dann werden diejenigen laut, die keine Lust haben, zwei Ampelphasen zu warten und gegebenenfalls in irgendeinem 500-Meter-Stau zu stehen und machen uns dann dafür verantwortlich, dass wir die Ampelphasen geändert haben. Also da brauchen wir alle gemeinsam auch ein starkes Rückgrat. Danke.
Vielen Dank, Herr Otte. Jetzt spricht Herr Keite.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, auch ich möchte die Debatte jetzt nicht allzu sehr verlängern. Wenn man die letzten Jahre sieht, haben wir uns doch sehr, sehr lange über das Thema Radverkehr unterhalten. Wir haben auch unterschiedliche Auffassungen ausgetauscht und wir können gemeinsam auch dafür die Zukunft einmal gucken, wie wir die Verkehre ausrichten wollen. Ich finde nämlich heute haben wir auf der Ratstagesordnung auch, was in den Ausschüssen vorbesprochen wurde, die Untersuchung, wie Verkehre in Osnabrück überhaupt ablaufen. Das finde ich deutlich interessanter, um da auch für die Zukunft nochmal zu gucken, wie wir bestimmte Dinge optimieren, als jetzt wieder das Thema Radverkehr grundsätzlich irgendwie einfach auf die Tagesordnung zu nehmen und wieder einen Antrag zu stellen, dass wir doch wieder eine Kreuzung optimieren müssen, vorankommen müssen und Ähnliches. Gerade beim Thema Radverkehr haben wir es doch gerade auch seit Beginn der Ratsperiode und dafür ist in meinen Augen auch ganz maßgeblich die Oberbürgermeisterin zusammen mit der Verwaltungsspitze verantwortlich hingekriegt, dass wir uns gemeinsam hinter diesen, gerade auch hinter Ad-hoc-Maßnahmen versammelt haben, dass wir gemeinsam sagen, wir möchten mehr Sicherheit, wir möchten mehr Komfort im Radverkehr und dass dafür an der einen oder anderen Stelle, da sind wir vielleicht in Nuancen unterschiedlicher Auffassung, aber auch der motorisierte Individualverkehr natürlich auch hin und wieder mal ein bisschen zurückstehen muss, da sind wir uns doch einig. Und wir sollten uns aber jetzt gemeinsam hinter diesen Maßnahmen versammeln. Ich bin nämlich auch der Auffassung, wir haben kein Beschlusslageproblem, sondern wir haben ein Umsetzungsproblem. Wir müssen vorankommen. Wir haben bereits damals beim Radverkehrsplan den Antrag gestellt, dass beispielsweise an der Lotterstraße eine Rechtsabbiegerspur wegfallen kann. Ja, nach vielen Jahren ist es dann auch umgesetzt worden und aber das zeigt, wie bereits 2018 die Debatte dort entstanden ist. 2019 haben wir allerdings auch, und das haben ja jetzt die SPD und Grüne Mehrheitsgruppe im Änderungsantrag beantragt, haben wir allerdings auch bereits im Fahrradkonsens und übrigens als Eingabe von der FDP damals, nur um das nochmal ins Gedächtnis zu rufen, haben wir bereits beschlossen zu prüfen, ob es Sinn macht, auch unterschiedliche Ampelschaltungen zu machen. Und wir haben auch im weiteren Verlauf ganz oft über verschiedene Maßnahmen diskutiert, wie wir Kreuzungen optimieren, wie wir gemeinsam vorankommen. Aber wir müssen doch jetzt an der Stelle nicht das, was bereits ganz maßgeblich nach vorne gebracht wurde, wieder neu diskutieren, als hätte man das Problem noch gar nicht angegangen. Ich finde, wir sollten uns gemeinsam weiterhin hinter den akuten Ad-hoc-Maßnahmen versammeln, so für schnell für mehr Sicherheit im Radverkehr sorgen und sollten dann für die Zukunft in aller Ruhe die Ausrichtung der einerseits natürlich des Weihrings als Innenstadt umgebende Straße, aber auch der großen Ausfallstraßen diskutieren, wie man dort zu einem sinnvollen Miteinander kommt zwischen den verschiedenen Verkehrsteilnehmern. Und ich glaube, das ist der richtige Weg, den wir weiter verfolgen sollten. Wir haben deswegen den Änderungsantrag gestellt. Wir wollten natürlich schwere Unfälle an der Stelle jetzt nicht irgendwie abtun oder Ähnliches. Aber wenn man gemeinsam auf dem richtigen Kurs ist, dann kann man das auch als Antrag mal einmal formulieren. Und deswegen ist unser Änderungsantrag, dass wir den gemeinsamen Kurs, den Rat und Verwaltungsspitze sich vorgenommen haben, weiter verfolgen. Ich bitte um Unterstützung.
Schönen Dank, Herr Keite. Jetzt kommt Herr Panzer.
Frau Oberbürgermeisterin, werte Kolleginnen und Kollegen, ein sensibler Umgang mit gefährdenden Situationen von Fuß- und Radfahrenden ist mittlerweile hier im Rat verankert. Das ist sehr gut. Die Vision Zero, also ein verkehrstotenfreie Mobilität in Osnabrück als weiteres zentrales Ziel zu verfolgen, ist die zentrale Forderung, auch die die Mobilitätswende begleitet. Die Maßnahmen sind priorisiert. Die Beschlusslage ist gut. Das haben meine Vorredner eben auch schon bestätigt. Allein am Umsetzen hapert es. Der FDP-Antrag greift jetzt wieder einen Teilaspekt heraus, der sicherlich einen Teil des Problems beschreibt, aber auch nur ein Teil der Lösung ist. Denn wir haben andere Abbiegesituationen mit PKW, wir haben andere Situationen mit LKW ohne Ampelschaltung, die genauso gefährlich sind und wahrscheinlich auch noch schwieriger zu beeinflussen sind. Ad-hoc-Maßnahmen zur Entschärfung von Gefahrensituationen sind richtig und wichtig, aber sie sind nur eine Reaktion auf bereits passierte Unfälle, eine Reaktion auf schon bekannte Gefahrensituationen. Die Qualität von Kreuzungen wird heute, Frank Otte hat es angedeutet, immer noch anhand ihrer Leistungsfähigkeit für den Verkehrsfluss des motorisierten Verkehrsteilnehmers bewertet. Zukünftig muss aber die Qualität und die Sicherheit aller querenden Verkehre, aller Mobilitätsträger bewertet werden und die Beschreibung einer Leistungsfähigkeit einer Kreuzung sein. Und das muss quasi unser Langzeitziel sein und daran müssen wir hart arbeiten. Und ich glaube, wenn wir immer wieder Einzelaspekte rausgreifen, sie versuchen in einer Ratssitzung als eigenes Thema zu manifestieren, kommen wir allerdings in der Umsetzung der zentralen Maßnahmen, die Beschlusslage sind, überhaupt nicht weiter. Und ich würde mir wünschen, dass wir im Fachausschuss sehr hart an der Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen arbeiten und hier nicht wieder versuchen, publikumswirksam Einzelaspekte rauszugreifen. Dankeschön.
Schönen Dank, Herr Panzer. Frau Meyer-Leive habe ich als nächstes.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich greife mal vor auf den Punkt 7.6. Da haben wir die Beauftragung eines neuen belastbaren Verkehrsmodells zu beschließen. Und ich lese mal den letzten Absatz hier vor. Das zurzeit existierende Verkehrsmodell von 2007 kann nicht mehr für belastbare Analysen oder Prognosen herangezogen werden, da die zugrunde liegenden Zahlen nicht mehr das aktuelle Verkehrsgeschehen spiegeln. Außerdem wurde nach einer eingehenden Untersuchung festgestellt, dass viele Fahrbeziehungen im Modell falsch abgebildet sind. Also ich finde, dieser Punkt gehört eigentlich da hinein mit in den Punkt 7.6. Im Endeffekt brauchen wir ein schlüssiges Gesamtkonzept und nicht eine einzelne Maßnahme, wenngleich diese Maßnahme an sich gut ist, sicherlich auch wünschenswert. Wir brauchen mehr Sicherheit und natürlich auch Zero-Tote im Straßenverkehr, das ist keine Frage. Aber auch da verstehe ich den Artikel in der NOZ heute nicht, der dann letzten Endes dazu zu dem Schluss gekommen ist, wir haben zu viel Autos, wenn doch eigentlich ganz klar ist, dass das System im Grunde genommen im Moment gar keine verlässlichen Prognosen und Analysen zulässt. Also insofern plädieren wir dafür, mit Punkt 7.6 ein eindeutiges, ein schlüssiges Verkehrskonzept aufzustellen. Und da gehört auch dieser Punkt nach unserer Ansicht mit rein. Danke.
Ja, ich hatte den Punkt 7.6 als Ist-Beschreibung verstanden, aber ich will jetzt nicht in die Debatte eingreifen. Insofern nicht unbedingt ein Konzept, wie man das künftig gestaltet. Aber brauchen wir als Grundlage, gar keine Frage. Ich habe sonst als Schlussredner noch Herrn Mierke, wenn sonst keine weiteren Wortmeldungen da sind. Bitte.
Herr Ratsvorsitzender, werte Kolleginnen und Kollegen, für den Antragsteller FDP-UWG, der ein oder andere hat es vielleicht überlesen, das nur noch mal so ein bisschen als Hinweis dafür, wer den Antrag gestellt hat. Ja, werde ich jetzt unseren Antrag noch mal explizit begründen. Dass die Verwaltung belastet ist, steht außer Frage. Aber wollen wir jedes Mal darauf warten, bis irgendwo ein schwerer Unfall passiert? Wenn ich jetzt die Aussagen gehört habe, in Ruhe soll man das machen, dass wir das so weiter so machen, dass die Verwaltung am Arbeiten ist. Nein, das wollen wir eben gerade mit diesem Antrag nicht. Wir wollen nicht darauf warten, dass irgendwo wieder ein Unfall passiert. Dazu liegt der Antrag nämlich vor, dass die Ampelkreuzungen entsprechend identifiziert werden sollen. Und zwar nicht nur auf dem Wall, sondern innerhalb der ganzen Stadt. Und wenn das Arbeit macht, dann muss man sich die Arbeit eben mal machen. Dann soll man nicht darauf warten, dass das vielleicht ein Antrag gestellt wurde in 2018, der dann in 2022 vielleicht einmal umgesetzt wurde. Nein, dafür ist das Thema einfach zu wichtig und bewegt die Osnabrücker auch. Und dann hat das nichts damit zu tun, dass da vielleicht Sicherheit mit suggeriert wird. Das sind banale Ausreden, die hier vorgebracht werden. Und mit diesen banalen Ausreden wollen wir uns auch nicht mehr zufrieden geben. Wir müssen den Druck entsprechend in diese Richtung ganz eindeutig erhöhen. Und das kann man nicht darauf warten, dass hier innerhalb der Stadt wir aufgrund der ablaufenden Zeit vielleicht da etwas erreichen können. Auch wenn 70 Steuergeräte geändert worden sind, was ja gut und richtig ist, keine Frage, haben wir aber unser Ziel noch nicht erreicht. Wir wollen, dass tatsächlich der Schwerlastverkehr insbesondere ins Fokus kommt und wir dann daraus dann, wenn das uns vorgestellt wird, nachdem die Arbeit gemacht wurde, auch dann ein entsprechendes Handlungsprogramm dafür sehen. Es ist hier gesagt worden, dass in erster Linie, wenn Kreuzungsbereiche saniert oder umgebaut werden, man das in Angriff gibt. Das kann man in dem Zusammenhang machen, aber man muss nicht darauf warten. Man kann tatsächlich dadurch, dass das identifiziert wird, auch dann entsprechend tätig werden. Und wenn ich lese, dass 2019 aufgrund des Fahrradskonsens wir uns einig da sind, was ist in der Zwischenzeit passiert? Das sind 4 Jahre ins Land gegangen, wo man erstmal erkannt hat, dass dieses Thema den Leuten auf die Finger brennt, dass entsprechend die verkehrliche Nutzung des Fahrrads glücklicherweise stärker in Fokus genommen wird, aber den schwächeren Teilnehmer, nämlich den Fahrradfahrer oder auch den Fußgänger, hier nochmal eine größere Aufmerksamkeit geben, das ist der Tenor unseres Antrages. Und deshalb würde ich Sie bitten, tatsächlich in diese Richtung auch stärker nochmal den Fokus drauf zu legen, auch in Richtung der Verwaltung und nicht nur zu sagen, Leute, ihr seid schon dran, wir sind froh, dass ihr das dann macht und ein weiter so kann es in dieser Richtung dann letztlich geben. Und da ich da ja für den Antragsteller die Schlussplädoyer halte und ich weiß, dass es dort keine zeitliche Begrenzung gibt, werde ich nichtsdestotrotz natürlich jetzt auch
entsprechend. Entschuldigung, das ist falsch. Es gibt, natürlich gibt es da eine zeitliche Begrenzung.
Und für den Antragsteller, soweit ich ja, das nicht weiß?
Natürlich. Okay.
Dann will ich hoffen, dass meine ausführlichen Worte auch auf Gehör gestoßen sind und meinem Antrag entsprechend auch für die FDP-UWG dann Unterstützung findet. Schönen Dank.
Jetzt habe ich noch die Oberbürgermeisterin, bevor wir zur Abstimmung kommen.
Herr Ratsvorsitzender, liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen, lieber Sigi Mirke, es tut mir leid, aber der Antrag und gerade dein Wortbeitrag ist nichts anderes als Populismus. Und ich sage das heute wiederholten Male. Wenn ich solche Äußerungen höre, wie wir müssen den Druck erhöhen, wir müssen den Fokus richten auf die Mitarbeitenden in der Verkehrslenkung, in der Verkehrsplanung und in der Ampelsteuerung, dann geht das einfach an der Realität der Verwaltung und in der Stadt Osnabrück insgesamt vorbei. Wir brauchen da nicht mehr Druck. Wir brauchen endlich Ruhe, dass wir das, was wir erarbeitet haben, gemeinsam erarbeitet haben, was wir Ihnen im letzten Herbst im Stua vorgelegt haben, was Sie beschlossen haben, endlich in die Tat umsetzen können. Und das braucht seine Zeit, das ist nicht trivial, da kann man nicht einfach irgendeinen beliebigen Verwaltungsmitarbeiter aus der allgemeinen Verwaltung, aus dem Sozialamt, aus dem Jugendamt oder aus dem Bürgeramt rausnehmen und in die Ampelsteuerung setzen. Wenn es so trivial wäre, wären wir deutlich weiter. Hier brauchen wir echtes Fachpersonal, was wir dort haben, aber was eben auch in den Kapazitäten begrenzt ist, das hat Frank Otte gerade schon ausgeführt. Und wir brauchen auch nicht ständig neue Pläne, weil wir sind uns doch in der Bewertung völlig einig. Jeder Tote, jeder Unfall mit einem Radfahrer ist einer zu viel. Dem wollen wir entgegenwirken. Deswegen sind wir seit geraumer Zeit unterwegs, mit schnellen Maßnahmen zu agieren, am Wall, aber auch an den Ausfallstraßen. Ich erinnere Sie an die Mindener Straße, ich erinnere Sie an die Pasenstecher Straße, wo wir entsprechende Vorschläge gemacht haben, die Sie teilweise mitgegangen sind, teilweise auch nicht. Und jetzt geht es darum, dass wir endlich in die Umsetzung kommen und nicht ständig so tun, als wenn wir mit neuen Prioritäten endlich schneller werden und wenn wir durch neue Begutachtungen hier auch endlich schneller werden. Wir kennen die Problempunkte in der Stadt Osnabrück
Und wir sind dabei, sie abzuarbeiten, aber indem wir einfach sagen, macht schneller und an der Grundmasse nichts ändern, tut sich nun mal einfach nichts mehr. Also lasst uns in Ruhe endlich jetzt die Dinge abarbeiten und vor allem auch die Maßnahmen umsetzen, die wir bereits beplant haben. Wir haben die angefangen, die nächste steht an. Am Rissmüllerplatz kann ich vielleicht schon ankündigen, die hat auch der STUA beschlossen, werden wir jetzt sehr zeitnah auch auf die Straße tatsächlich bringen, dass wir zu einer Verbesserung kommen. Und dann werden naturgemäß, wenn wir mit den wirklichen Gefahrenpunkten rechts Situation am Wall, dort, wo jeder irgendwie vorbei muss, fertig sind, in die Ausfallstraßen weitergehen und auch in die Stadtteile. Nach und nach, so schnell wir es eben können. Nur wir können uns auch die Menschen nicht einfach herzaubern oder erfinden, die die Maßnahmen planen und vor allem eben auch umsetzen. Also lassen Sie uns bitte in Ruhe arbeiten. Eigentlich hätte der Antrag nicht Befassung verdient, weil schon längst abgearbeitet bzw. in Bearbeitung ist. Herzlichen Dank.
Dann kommen wir zur Abstimmung. Herr Seliger, ich habe Sie richtig verstanden, dass Sie die beantragen, die Änderungsanträge alle im Fachausschuss weiter zu behandeln.
Verweis ohne Beschlussfassung in den STUA und dort weitere
Diskussion. Ja, ich wollte nur sicherstellen, dass ich jetzt nicht über die einzelnen Anträge abstimmen lasse, sondern dass wir die, wir haben die verschiedenen Ansätze vorliegen, drei verschiedene Ansätze, dass wir das zur weiteren Befassung in den STUA weitergeben, ohne jetzt über die einzelnen Anträge abzustimmen. Wer diesem Vorschlag zustimmt, den bitte ich ums Handzeichen. Das ist die Gruppe Grüne, SPD, Volt. Das ist die Linke und Kala Wefel. Wer stimmt dagegen? Das ist FDP, UWG. Wer enthält sich? Das ist die CDU und Bob und Herr Jersch. Okay, und okay. Entschuldigung. Ja. Dann behandeln wir dieses Thema, was ja ohnehin Dauertagesordnungspunkt ist, in der einen oder anderen Fassung, in den Fachausschuss weiter. Dankeschön. Ich rufe den nächsten Tagesordnungspunkt auf. Öffnung und Neuausrichtung der Kunsthalle, ein Antrag der CDU-Fraktion. Wer möchte dazu sprechen? Frau Neumann.
Herr Ratsvorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Unser Antrag zur Zukunft der Kunsthalle hat erwartungsgemäß zu Aufsehen angeregt oder hat Aufsehen erregt und zu Rückmeldungen unterschiedlichster Art und in Richtung von Zustimmung oder auch Ablehnung geführt. Zuerst einmal zum Ort Kunsthalle, zweifelsohne ein besonderer, mit bedeutender Geschichte in unserer Stadt. Heute ein Eingang, einladend zu unserer Altstadt mit fast drei Jahrzehnten Kunstort, mit wechselnden künstlerischen Ansätzen, würde ich mal sagen. Unser Antrag, diesen Ort weiter und breiter zu öffnen für die Osnabrücker und weitere, vielleicht auch mal Osnabrücker Künstler wieder, heißt nicht Schließung und Herausnahme aus dem kulturellen Leben unserer Stadt, wie mancher Glauben machen will. Diesen Ort für die Osnabrücker Kultur aufzugeben, ist nicht Intention dieses Antrags. Dieser Antrag will eine Weiterentwicklung, ein Nachdenken und Überprüfen anstoßen, ob für den Einsatz der Mittel, nicht unerheblicher Mittel, mit anderen Konzepten und Unterstützern für erheblich mehr Menschen die Kunsthalle ein Ort für Begegnung, kulturellen Austausch, Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen, Erleben von Kunst und Kultur oder einfach zum Menschentreffen werden kann. Diese Fragestellungen sind nicht neu. Sie waren schon damals Thema, als Frau Riske noch unsere Kulturdezernent war. Damals war auch eine bedeutende Stiftung sehr interessiert an diesem besonderen Ort, als Kulturförderer sich einzubringen. Damals hatte die Verwaltung und wohl auch die Politik, ich zähle mich dazu, wohl noch nichts von dritten Orten oder anderen neuen Formen der Öffnung von Kulturorten gehört. Aktuell entstehen in vielen Städten Deutschlands und in anderen Ländern, die nordischen und zum Beispiel Niederlande sind da viel weiter als wir, dritte Orte. Auch das war im Kulturausschuss und im Rat immer wieder ein Thema, ist auch nicht neu hier. Es zeigt, Kulturorte werden hinterfragt, neu gedacht, sie werden mehr Menschen mit breiterem kulturellem Interesse zur Verfügung gestellt. Nicht weniger, sondern mehr kultureller Mehrwert entsteht. Der wird auch von vielen Besuchern angenommen und gerne genutzt. oft gekoppelt mit wirtschaftlichem Nutzen durch Raum für kleine Galerien, Gastronomie, Buchläden, eben verschiedenster Kultur- und Freizeitwirtschaft. Kunstausstellungen sind in solchen Konzepten nicht außen vor, sondern haben auch an diesen Orten ihre Bedeutung. In diesem Zusammenhang muss auch die Frage gestellt werden, sollte Kunst und Kultur nicht viel mehr zu den Menschen in deren Lebensbereiche gehen, zum Beispiel wie das Famos-Festival, das erfolgreich hier in Osnabrück ist? Wenn ja, verändern sich damit nicht auch bestehende Kulturorte, wie möglicherweise die Kunsthalle? Fazit ist also, mit unserem Antrag wollen wir eine Weiterentwicklung und damit auch Zukunftssicherung des für Osnabrücks Kultur wichtigen Ortes anstoßen und für wirklich viel mehr Menschen die Möglichkeit eröffnen, hier Kultur in vielfältiger Form zu erleben. Vielleicht können wir mit solchen neuen Konzepten auch potenzielle Förderer und Stiftungen motivieren, sich zu engagieren. Ein Versuch sollte es uns wert sein. Die derzeit und sicher noch etliche weitere Jahre knappen Mittel unseres städtischen Haushaltes sollten eine Partizipation im Kulturbereich für viel mehr Menschen ermöglichen. Schließlich sind es Ihre Steuergelder, die von uns eingesetzt werden. Daran sollten eigentlich alle hier interessiert sein, dass es mehreren Menschen zugutekommt. Und deshalb bitte ich um Zustimmung zu unserem Prüfantrag, nicht Schließungsantrag. Die Ergebnisse dieser Prüfung werden dann im Fachausschuss und in der Bevölkerung diskutiert werden und uns wichtige Erkenntnisse bringen zur Weiterentwicklung der Kulturorte in Osnabrück. Herzlichen Dank.
Dankeschön, Frau Neumann. Jetzt hat sich Herr Bracke gemeldet, der für den Änderungsantrag der Gruppe Grüne SPD Volt, der Linken Carla Wefel und der FDP UWG spricht.
Ja, sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Irritation und offene Fragen, Widersprüche und Unverständnis. Das ist es, was Kunst auslösen kann und was Kunst auslösen darf. Und gemessen an diesen Kriterien ist der vorliegende Antrag der CDU-Fraktion ein echtes Kunstwerk. Auch Frau Neumann hat sich in ihrem Wortbeitrag, wie auch schon in der Pressemitteilung, hier heute eher als Verschleierungskünstlerin geriert, denn man muss den Antrag genau lesen. Drin steht, die derzeit noch als Kunsthalle genutzt wird. Hier geht es nicht um eine Öffnung, hier geht es um die Schließung der Kunsthalle. Und
das steht da drin. Müssen wir euren eigenen Antrag lesen.
Lest euren Antrag. Über die Motive will ich nicht spekulieren, ich will nur festhalten, der Antrag ist an dieser Stelle nicht ehrlich oder, wie die Notz zu Recht schreibt, scheinheilig. Um hier keine Zweifel aufkommen zu lassen, die große Mehrheit des Rates teilt weder die Analyse der CDU-Fraktion noch ihre Schlussfolgerungen. Im Gegenteil. Die Kunsthalle hat für uns hohe Bedeutung als Ort für zeitgenössische Kunst in Osnabrück. Wir wollen Sie und Ihre Arbeit auch zukünftig unterstützen. Die Kunsthalle nutzt ihre einmalige Situation im Wortsinn für große Kunst, die auch überregional wahrgenommen wird. Das zeigen übrigens auch die, Zitat, Drittmittel in beeindruckender Höhe und in den Mitteilungen der Oberbürgermeisterin unter dem Tagesordnungspunkt 19.2 können Sie das auch heute schwarz auf weiß nochmal nachlesen. Die Kunsthalle bietet einen Raum für Austausch, für Diskussion, für Inspiration. Bei Kunst können Widersprüche bestehen bleiben. Sie fordert Widersprüche sogar heraus. Und wir sind überzeugt, eine demokratische Stadtgesellschaft braucht solche Orte als Experimentier- und als Denkorte, als Labore für Utopien und Dystopien. Die Kunsthalle leistet einen hervorragenden Beitrag zur kulturellen Bildung in unserer Stadt. Schülerinnen erproben den kritischen Diskurs, lernen unterschiedliche Sichtweisen und Perspektiven kennen und zu respektieren. Und Schüler für einen Schüler ist ein fantastisches Programm, das Brigitte Neumann ja auch jahrelang zu Recht hymnisch gelobt hat. Die Kunsthalle ist auch wichtig für uns als Oberzentrum. Gerade solche Einrichtungen heben uns von den Mittelzentren ab. Und insofern teile ich auch nicht, wenn in Ihrem Antrag steht, zudem erscheint es sinnvoll, sich auf einzelne Projekte und Einrichtungen zu konzentrieren. Nein, das ist es nicht. Für ein lebendiges Zentrum, eine lebendige Stadt brauchen wir künftig mehr und nicht weniger Kultur in Osnabrück. Liebe Kolleginnen, die Pandemie hat im Kulturbereich jahrelange Aufbauarbeit mit einem Schlag zunichte gemacht. Der Antrag ist deshalb auch ein schlechtes Signal über die Kunsthalle hinaus, denn alle arbeiten derzeit daran, ihr Publikum zurückzugewinnen. Und es ist uns allen bewusst, dass das eine schwierige Aufgabe ist, vom Theater bis ins Kino. Das Jubiläumsjahr bietet eine große Chance, die wir nicht verspielen sollten. Ich finde es vorsichtig gesagt fragwürdig, ein Jahr mit Corona und Dachsanierung als Maßstab zu nehmen für Ihre Überlegungen. Und da kann man schon auf die Idee kommen, dass das Finanzargument an dieser Stelle eher vorgeschoben ist. Ein Satz zum dritten Ort, Brigitte. Wir haben am 6.12. in der Haushaltsratssitzung, das ist gestern auf dem Tag 3 Monate her gewesen, einstimmig beschlossen, dass wir das vorerst hier im Rat nicht weiterverfolgen, weil uns die Kapazitäten an dieser Stelle ressourcentechnisch und in der Verwaltung fehlen. Und daran möchte ich doch an dieser Stelle nochmal erinnern. Der Antrag ist in meinen Augen unehrlich, er kommt zur Unzeit und er ist auch ein bisschen uninspiriert. Also ich sag mal, Hochzeiten, Tagungen, mal sehen, ich bitte Sie. Ich finde, wir sollten die Chancen des Jubiläumsjahres nutzen. Die Kunsthalle bemüht sich um neue Zielgruppen und so hat sie auch mit ihrer Öffnung für 30 Initiativen genau das im Programm. Wir können auch über Dinge sprechen, wie wir da an der Stelle besser werden können. Also die Frage, ob es sinnvoll ist, Eintritt zu erheben, da bin ich mit Ingo Dauer zum Beispiel durchaus einer Meinung, die kann man mal diskutieren. Ja, die Frage, ob eine Öffnung und Ausrichtung der Kunsthalle Richtung Platz des 20. Juni, Richtung Bierstraße, Richtung Gastronomie nicht sinnvoll wäre, darüber kann man sprechen. Die Frage, wie wir die Sichtbarkeit erhöhen, das finde ich alles sinnvoll. Die Hinweisschilder im öffentlichen Raum nur als Beispiel sind nicht optimal. Das wird uns alles aber Mittel und Ressourcen kosten und insofern lade ich Sie alle ein, gemeinsam mit uns Gedanken darüber, am besten im zuständigen Ausschuss zu machen, wie wir die Arbeit der Kunsthalle besser unterstützen können. Ich zitiere, in diesen krisenhaften Zeiten so weit wie möglich die parteipolitische Profilierung zurückzustellen und weiter darauf zu verzichten, Prüfaufträge an die Verwaltung zu stellen. Wir nehmen Sie heute beim Wort und daher dürfte es auch in Ihrem Sinne sein, dass wir Ihren Antrag ablehnen und der Kulturverwaltung und der Kunsthalle im Jubiläumsjahr die Möglichkeit geben, sich voll auf dieses Jahr zu konzentrieren. Es gibt das geflügelte Wort, ist das Kunst oder kann das weg? Unsere Antwort ist heute eindeutig. Die Kunsthalle bleibt, Ihr Antrag kann weg. Stimmen Sie für unseren Änderungsantrag. Vielen Dank.
Dankeschön, Herr Bracke. Herr Schlatermund.
Ja, Frau Oberbürgermeisterin, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Eigentlich ist dem, was mein Kollege Bracke gerade gesagt hat, nicht mehr viel hinzuzufügen. Einiges ist wahrscheinlich auch deckungsgleich, denn wir haben natürlich am Wochenende mit großen Entsetzen über diesen Antrag uns unterhalten und auch dazu beraten. Und insofern ist die Formulierung von Herrn Lüdemann in der heutigen NOZ-Digitalausgabe noch Kulturhalle, Kunsthalle vor dem Aus, eine scheinheilige Debatte, wirklich sehr zutreffend. Und ich bin wirklich entsetzt gewesen, was hier losgesetzt wurde mit diesem Antrag. Eine Kunsthalle zu unterhalten ist ein kulturpolitischer Ausdruck für Attraktivität einer Stadt. Und wir diskutieren ja auch nicht über die Frage, ob wir das Theater einstellen wollen, liebe Kollegin Neumann. Da habe ich zumindest das Gefühl, dass die CDU-Fraktion auf jeden Fall noch dahinter steht. Aber ich frage mal Herrn Keite, weil Sie das ja formuliert haben und unterschrieben haben. Ich wusste nicht, dass Brigitte Neumann, die ja, mit der ich ja viel zusammenarbeite, jetzt hier sprechen würde. Haben Sie eigentlich mal mit dem Team in der Kunsthalle vorher gesprochen? Ich glaube nicht oder ich vermute es nicht. Insofern sehe ich das in Ihrem Antrag wirklich ein konservatives Gesamtbild zum Ausdruck kommt, gesellschaftspolitisch, sozialpolitisch und kulturkampfpolitisch. Wir haben ja gerade das Wort Kampf dauernd im Munde. Ich muss auch sagen, die etwa 90 Einträge über Instagram, die ich jetzt gelesen habe, sagen eindeutig aus, wo die Bevölkerung steht. Auch die Unterschriftenliste, teilweise angeführt von Prominenten wie dem beliebtesten Bundespolitiker der Republik, Boris Pistorius, zeigt, es gibt Bedarf für diese Kunsthalle. Gar keine Frage. Herr Keite, der Antrag ist vor allen Dingen auch noch unpräzise formuliert. Das muss ich wirklich sagen. Und ich hätte es schön gefunden, wenn wir ihn, wenn überhaupt, im Kulturausschuss diskutiert hätten, dann hätten wir versucht, ihn auch zurückzubringen, da wo er hingehört. Das hat ja mein Kollege gerade sehr treffend gesagt. Und zur präzisen Frage. Also die Dominikanerkirche ist nicht derzeit, ich sage es nochmal, sondern seit 30 Jahren die Kunsthalle. Und ich weiß es sehr genau, vor 40 Jahren schon mal Gelegenheit, damals mit Willy Brandt eine Ausstellung zu öffnen, da war es noch nicht die Kunsthalle. Aber es ist seit 40 Jahren ist es ein Raum, wo was stattfindet. Und seit 30 Jahren ist es die Kunsthalle. Dann zu der Frage der Rentabilität, die Sie reingebracht haben. Es gibt keine rentablen Kunsthallen. Auch die großen Kunsthallen können nicht rentabel sein. Das müssen sie auch nicht. Und wir konzentrieren uns ganz deutlich, hat Kollege Bracke gerade gesagt, ganz bewusst, nicht allein auf einen Ausstellungsort oder Veranstaltungsort, sondern auf mehrere. Und Sie haben auch da wieder nicht präzise formuliert, Felix-Nussbaum-Haus ist Teil des Museumsquartiers, nicht oder. Ja? Liebe Kolleginnen und Kollegen, Subventionen für Kunst und Kultur sind ein Muss, denn Kultur, das kann ich immer wieder sagen, ist für mich auf jeden Fall ein Lebensmittel. Und gerade dieser auch so multikulturelle Ort zeigt doch die Vielfalt, die in ihm stattfindet und die in Osnabrück möglich ist. Und das ist das Tolle daran, dass wir nicht eine eingeschlafene Schlummerstadt sind, sondern dass wir eine lebendige Stadt sind. Ich habe immer Zahlen, Herr Keite, mit den ganzen vielen, habe Probleme mit den Zahlen, die da immer so in den Raum gestellt werden. Und ich kann nur sagen, also Zuschüsse sind etwas, das geben wir nicht nur im Kunstbereich, das müssen wir in vielen Bereichen tun. Und Kollege Bracke hat eben sehr deutlich gesagt, wie die Drittmittelquote ist. Und ich muss auch sagen, 17.523, das ist jetzt die richtige Zahl, Besucher und 403 Veranstaltungen im vergangenen Jahr, das war vollkommen in Ordnung für diese schwierige Zeit mit Corona, mit der Dachsanierung. Und auch das hat Kollege Bracke eben gerade angesprochen. Ihr Kollege Dauer, früher mal im Rat, der ja sonst immer für hervorragende Vorschläge ist, hat ja selber am 19. September letzten Jahres, als wir die Kunsthalle besucht haben, den Vorschlag gemacht, doch ruhig die ganzen Eintrittsgelder wegzulassen. Also insofern würde ich da über Rentabilität auf keinen Fall weitersprechen. Die Kunsthalle erreicht eben ein anderes, ein neues, ein insbesondere auch junges Publikum. Und das ist gut so in Osnabrück. Die Kunsthalle ist ein völlig ungeeigneter Ort allerdings, das muss ich nochmal deutlich sagen, für einen dritten Ort. Ich weiß auch nicht, warum Sie nochmal das hier, Kollege Bracke hat es ja gerade in Frage gestellt, warum Sie das nochmal reinbringen. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass es eine Ideengeberin hier im Raum gibt, die ein Ort wäre. Ich habe aber immer gesagt, die Kunsthalle schließt sich aus für einen dritten Ort. Ich habe aber beim letzten Ratssitzung war es, glaube ich, gesagt, lasst uns doch mal eine Exkursion machen zu den dritten Orten, damit mal gesehen wird, was eigentlich ein dritter Ort ist. Das ist nie eine Kunsthalle. 365 Tage, 24 Stunden. Lasst uns das machen, das habe ich beim letzten Mal vorgeschlagen. Insofern kann ich da mich nur wiederholen. Konstruktive Ideen und Debatten finde ich wirklich sehr gut. Das unterstreicht auch, glaube ich, unser Änderungsantrag. Und ich zitiere nochmal den Herrn Lüdemann, der sagt, kommen Sie zurück zu den Tugenden der Friedfertigkeit. Vielen Dank.
So, schönen Dank, Herr Schlatermund. Jetzt habe ich Herrn Dr. Thiele und dann Herrn Keite.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 2008 hatten wir das schon mal als Problem aufgezeichnet, dass wir denken, die Dominikanerkirche hat mehr verdient, hat mehr als das verdient. Sie ist ein Lernort für viele Menschen, auch für Junge und Alte. Sie zeigt in die Zukunft, sie macht Kritik fähig und deswegen ist das, was Herr Bracke gerade schon gesagt hat, eigentlich das Interessante daran, wir müssen sie weiter öffnen. Ob das jetzt mit den Eintrittsgeldern zusammenhängt oder nicht, das weiß ich gar nicht mal. Die Attraktivität muss erhöht werden. Wir hatten mal jemanden, der das, und das hängt eben leider sehr oft auch an Personen, die so etwas bespielen. Und wir hatten gute Situationen und ich hoffe, dass wir jetzt wieder eine gute Situation bekommen. Wir haben in vielen Bereichen, im Kulturbereich, durchaus auch Dornröschenschlaf. Der muss sich dringend ändern. Da hätten wir viel Potenzial, weiteres zu machen. Aber eins kann ich doch sagen, aus dem, was Brigitte Neumann gerade gesagt hat, denke ich, wird die CDU diesen Antrag mit unterstützen, den wir jetzt hier auf dem Tisch liegen haben. Ja, weil es doch jetzt schärfer ist und klarer ist, worum es geht. Und deswegen wäre es doch gut, wenn wir dann ein gemeinsames Signal geben, dass wir das in diese Richtung machen. Und Was mir trotzdem auch wichtig ist, ist natürlich, wir wollen sie eben auch öffnen. Es kann nicht nur sein, wir wollen auch durchaus privatwirtschaftliche Nutzung, Gastronomie oder weiß der Teufel was. Ist doch völlig wurscht, was noch mit angebunden werden kann. Die Situation des Platzes, die Situation dieser Kirche ist ein ungeschliffener Diamant, dem wir etwas mehr Fassung geben müssen, dass wir ein Highlight weiter, dieses Highlight noch weiter feiern können in Zukunft und noch weiter ausbauen können. Und dafür sehe ich doch eigentlich eine Mehrheit hier im Rat. Und das können wir doch jetzt gemeinsam so beschließen, dann hat sich das. Danke.
Schönen Dank, Herr Dr. Thiele. Ich habe noch mehrere Personen. Sie wollen nicht als Schlussredner, sondern ist eine normale Wortmeldung. Nee, das war jetzt nur eine Nachfrage. Ne? Also, ja, okay. Ich hatte jetzt gedacht, Sie legen los. Nee, dann wäre jetzt als nächstes Frau Meyer-Leibe dran.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Den Antrag heißen wir von Bob für gut. Der Antrag ist richtig und wichtig. Kunst und Kultur ist richtig und wichtig. Auch das ist selbstredend. Die Kunsthalle ist ein toller Ort. Aber da dürfen wir uns auch nichts vormachen. Wer hier gerade sagt, die Zahlen sind aus Corona-Zeiten, der hat, glaube ich, die Vorlage nicht richtig gelesen. Hier steht ganz klar 2019, und das ist vor Corona, gab es täglich 54 Besucher, davon 11 Zahlende. Wer das ernsthaft vergleicht mit dem Theater, der hat, glaube ich, Kultur nicht verstanden und auch das Thema Haushalt nicht verstanden. Und wir haben hier ganz klar auch eine Verantwortung, was eben Gelder anbetrifft. Und wenn wir das mal nur, also eine hat mit dem anderen nichts zu tun, das eine ist Kultur, aber wir haben bei dem Thema Straßenausbau Beitragssatzung über 1,4 Millionen zu bescheiden. Und hier sind wir beim ähnlichen Betrag. Und da muss man mal ganz klar sagen, es gibt Sachen, die sind nice to have, aber es gibt eben auch Dinge, wir müssen uns da neue Wege überlegen. Und insofern sind wir ganz klar für diesen Antrag.
So, dann Frau Hamburger das Reis.
Ja, sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender.
Und danach kommt Herr Bargus dran, der jetzt gerade verschwunden ist.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe und Kollegen und Kolleginnen. Ja, man ist schon reichlich verwundert, irritiert über den Prüfauftrag der CDU oder über den Prüfantrag. Eine 30 Jahre alte Bildungseinrichtung, ein Ort zur Kulturförderung und ein zentral gelegenes Haus für zeitgenössische Kunst anhand zahlender Kunden alleine in Frage zu stellen, ist schon mehr als erschreckend. Erschreckend ist auch, dass man bei der Recherche zu dem Antrag anscheinend mit den Akteuren vor Ort nicht ins Gespräch gekommen ist. Dann wäre man wahrscheinlich zu einer anderen Einschätzung gekommen. Mit 17.000 bis 20.000 Besuche ist die Kunsthalle Osnabrück im Vergleich zu anderen Regionen gut besucht. Im Vergleich zu unserer Nachbarstadt Münster hat die dortige Kunsthalle bei freiem Eintritt in 2022 8.000 Besuche bei einer Einwohnerzahl von 315.000 Einwohnern. In der Osnabrücker Kunsthalle sind es 17.523 Besucher bei einer Einwohnerzahl von 165.000 Einwohnern. Diese Besuchszahlen unserer Einrichtung sind natürlich nach oben noch zu steigern. Statt die Kunsthalle und deren Nutzung in Frage zu stellen, muss man sich doch Gedanken darüber machen, wie man die schlecht einsehbare Eingangssituation und die finanziellen Mittel zur Öffentlichkeitsarbeit korrigieren kann. In Verantwortung mit den Finanzen, Frau Meyer-Leibe. Die Etablierung eines Cafés in Verbindung mit zeitgenössischer Kunst ist immer wieder kommuniziert worden und ein wesentlicher Faktor, die Kunsthalle zu attraktivieren. Der Zugang zur Kunst, die Vermittlung von Bildung und Kultur ist so essentiell wie andere Lernformen. Es ist richtig und aus guten Gründen der Teilhabe, dass große Besuchsgruppen wie Schüler und Schülerinnen, bis 18 Jahre studierende Kindergartengruppen, Schulklassen mit Erziehern und Lehrern und andere Personengruppen freien Eintritt haben. Aus diesem Grund kann man den Standort dieser Kunsthalle auch nicht an zahlenden Besuchern festmachen, sondern muss sie ganzheitlich betrachten. Um den Zugang zur Kultur zu gewährleisten, sind Veranstaltungen im Sinne der Drittmittelförderung kostenfrei. In fast allen Kulturhäusern konnte man einen Rückgang der Besucherzahlen durch Corona feststellen.
Kommen Sie bitte zum Schluss.
Mache ich. Die nicht erreichte Planzahl von 4.250 zahlenden Gästen in 2022 stehen 215.000 Euro Drittmittel gegenüber, die in 2022 eingeworben wurden. Das ist ganz großartig.
Schönen Dank für den Redebeitrag. Ne?
Ich bin ja auch fast fertig. Stärken wir unsere Kunsthalle hier vor Ort und bewahren das, was seit 30 Jahren auch gut verortet ist.
Ja, okay. Ich bitte um Verständnis ja auch für meine Position. Ich muss hier schon schauen, dass wir die Leute gleich behandeln. Ne? Jetzt kommt Herr Bajos.
Ich glaube, ich habe auch nur noch wenig Zeit, deswegen rede ich ein bisschen schneller. Meine Damen und Herren, über Kunst. Über Kunst kann man streiten und ich finde, man muss es sogar. Aber leider tun wir das hier nicht, obwohl dies ein Haus des konstruktiven Streits ist, weil die CDU die Debatte eben nicht sucht. Alles, womit Sie heute gekommen sind, ist mit der Forderung nach der Schließung dieser Kunsthalle. Da können Sie jetzt auch nicht schönreden, das wäre eine Neuausrichtung. Es geht gegen den Inhalt, aber Sie reden nicht drüber. Sie reden auch nicht über die Ausrichtung, Sie reden auch nicht über die Kuratierung, Sie reden nicht über Zielgruppen, Sie reden auch nicht über Konzepte. Alles, was wir heute Konstruktives gehört haben, das waren Hinweisschilder. Keine Diskussion über den Sinn oder den Unsinn aktueller Kunst. Keine Debatte mit denjenigen, die dieses Haus bespielen, die dort arbeiten, die dort Kunst zeigen, präsentieren und miteinander ins Gespräch kommen. Das kann man so machen. Da muss man sich aber nicht wundern, wenn Sie sich heute von uns anhören müssen, dass Sie sich eigentlich aus jeder ernst gemeinten Kulturpolitik in dieser Stadt verabschiedet haben. Aber auch jenseits von Kulturpolitik kann man die Frage natürlich stellen, aber was machen Sie damit? Mit Ihrer Initiative leisten Sie für den Standort Osnabrück einen Bärendienst. Wir sind das Oberzentrum in dieser Region, ein jahrhundertealtes kulturelles Zentrum hier im Südwesten Niedersachsens, ist die Kunsthalle der wichtigste Ort für zeitgenössische Kunst, den es hier gibt. Und den greifen Sie mit Ihrer Initiative an. Sie schwächen nicht nur den Standort Osnabrück in all seinen Dimensionen, sondern Sie betreiben kulturelle Selbstverzwergung. Das kann nicht im Sinne dieser Stadt, nicht im Sinne der Kultur und auch nicht der Kunst sein. Ich kann das nicht nachvollziehen. Und wenn Sie schlau wären, dann würden Sie Ihren Antrag heute zurückziehen. Vielen Dank.